Sieben Bitten hat das Vater Unser. Am Anfang kommen die drei Bitten: geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Da geht es also um Gott und um Gottes Ehre. Am Schluss stehen die drei Bitten: vergib uns unsere Schuld, führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Da geht es um uns, um unsere Bewahrung und Erlösung. Und dazwischen, genau in der Mitte, steht die Bitte ums tägliche Brot. Also dem lebendigen Gott ist die Sorge für unseren Leib genauso wichtig wie für unsere Seele. Liebe Schwestern und Brüder, mit diesen Sätzen habe ich die letzte Predigt begonnen. Und ich wollte daran noch einmal erinnern, und zwar aus folgendem Grund. Wenn wir uns heute mit der fünften Bitte beschäftigen: und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, wir können das noch einmal vorne lesen, diese Bitte, dann haben wir im Vater Unser nur einmal eine Verklammerung von zwei Bitten. Denn interessant, die Bitte um das tägliche Brot ist verklammert mit der Bitte um Vergebung durch das kleine Wort und. Irgendwas, ihr könnt aber euch das auch selbst vorstellen. Also, zum ersten Mal im Vater Unser wird also die Bitte um das ganz Alltägliche, das tägliche Brot, verbunden mit der Bitte um Vergebung. Und darüber lohnt es sich eigentlich nachzudenken. Also so wie wir das tägliche Brot nötig haben, so haben wir eben auch Vergebung nötig. Wie wir körperlich zugrunde gehen ohne Nahrung, so verkümmern wir seelisch ohne Vergebung. Im Alten Testament heißt es, ich verschlucke die Rolle, aber da ist das Wort selbst gemeint. Also diese beiden Bitten sind verklammert. Die äußere Versorgung und die innere Befreiung hat Jesus aufs Engste zusammengebunden. Und das ist, glaube ich, interessant. Ohne tägliches Brot kann, wie gesagt, der Mensch nicht leben, er verhungert. Ohne Vergebung wird die Seele krank und hungert auch aus, verdorrt. Viele Menschen leiden unter dem Druck nicht eingestandener Schuld und nicht bereinigter Lebensverhältnisse. Und diese Verklammerung, die Verklammerung dieser beiden Bitten, wird noch durch eine andere Beobachtung im Text unterstützt. Zwei Worte sind in diesen beiden Bitten verwandt, nämlich das Wort geben und das Wort vergeben. Weil Gott gerne gibt, können wir vergeben. Diese Großzügigkeit Gottes bezeugt Johannes eben in diesem bekannten Wort: so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geliebten Sohn dahin gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Vergeben folgt also auf das Geben. Und noch eine weitere Beobachtung zu den Worten dieser fünften Bitte des Vaterunsers. Was meint denn Jesus, wenn er uns lehrt, den Vater im Himmel um Vergebung unserer Schuld zu bitten? Wer verschiedene Übersetzungen hat, der wird auch merken, dass eben nur bei Matthäus das Gebet so formuliert ist, wie wir es auch gemeinsam auswendig können beten oder mitlesen beim Beten. Es sind tatsächlich unterschiedliche Begriffe dort verwandt. Und zwar wollen wir einmal darauf achten, was da steht. Ein Vergleich mit dem Lukas-Evangelium ist aufschlussreich. Das Unser-Vater-Gebet findet sich nämlich auch bei Lukas, allerdings in einer kürzeren Fassung. Dort lautet unsere Bitte so: erlass uns, Herr, unsere Sünden, denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. Unsere Sünden heißt es bei Lukas, unsere Schulden bei Matthäus, und zwar in der Mehrzahl unsere Schulden. Das steht im Plural. Schade, dass das nicht in das klassische ökumenische Gebet so eingeflossen ist, die Mehrzahl unserer Schulden. Bei Matthäus finden wir für das griechische Wort, das mal Lukas mit Sünde übersetzt, eben einen anderen Begriff, Schulden. Und interessanterweise, das Wort, das bei Matthäus steht, kommt nur zweimal vor. Warum erkläre ich euch das? Ich komme auch gleich aus der Theorie in die Praxis. Jesus hat ja Aramäisch gesprochen und da hat er nur ein Wort gebraucht. Und dann hat Matthäus einen Begriff bei seiner Übersetzung gefunden, der bei den Israeliten gut zu Hause war und bekannt war. Und Lukas hat einen Begriff genommen, der in der griechischen Sprache bekannt war, dieses Wort Hamartia. Und bei Matthäus hat er einen Begriff genommen, das für die Juden interessant war. Und Matthäus schreibt sein Evangelium ja auch für Juden. Die kannten diesen Begriff aus dem sogenannten Erlassjahr, wo alle 7 Jahre den Leuten alle Schulden erlassen wurden, und zwar auch materiellen Schulden, alle Darlehen, die man zinslos einem anderen gibt. Israel wollte damit erreichen, dass es nicht zu einer Armut kommt. Und das Wort Schulden bei Matthäus meint also stärker auch diese äußere Situation. Das, was ich einem anderen schuldig bin, weil ich mir etwas geliehen habe, oder was ich bei einem anderen schuldig bin, weil ich ihm eine Güte versagt habe, das wird mir verziehen. Und wie gesagt, Lukas hat dieses Wort mit Zielverfehlung übersetzt, mit Sünden, das meint dann auch den Zustand, den wir kennen und der sich in dem deutschen Wort Sund ausdrückt. Da ist also eine frühere zusammengehörende Landmenge geteilt durch Wasser und gehört eben nicht mehr zusammen. Und da meint Sünde, was ursprünglich zusammengehörte, nämlich Gott und Mensch, das ist jetzt auseinander. Und das beschreibt zunächst einen Zustand. Das beschreibt noch gar nicht die bösen Taten, die man tut, oder die schlechten Gedanken, die man hat, sondern einfach einen Zustand. Und deshalb sind dort auch gute Bürger und Halunken gemeinsam beschrieben. Die Taten folgen aus diesem Zustand. Also nach diesem Vortasten um den Aufbau und die begriffliche Bedeutung dieser fünften Bitte zu verstehen, möchte ich nun über Vergebung als Geschenk und über Vergebung als unseren Auftrag sprechen. Vergebung als Geschenk. Jesus sagt, ihr sollt also beten, unser Vater im Himmel, vergib uns unsere Schulden. So sollen die Jünger beten, also fromme Leute. Und so sollen wir nicht nur einmal am Anfang beten, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, Sünde beichten, sondern so sollen wir im Grunde und so müssen wir wohl auch im Grunde unser Leben lang beten. Diese Bitte, vergib uns unsere Schuld, ist nicht beschränkt auf Leute, die in Panama Scheinfirmen gegründet haben oder in manchen Ländern durch Terror andere in den Tod treiben. Die Diagnose Gottes über alle, auch über uns, lautet, nachdem wir aus dem Paradies vertrieben wurden, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Die fünfte Bitte des Vaterunsers steht eigentlich quer zum Zeitgeist. Die meisten Zeitgenossen fühlen sich gar nicht schuldig. Begriffe wie Sünde gelten als hoffnungslos veraltet. Und man fürchtet da so eine Kartei in Flensburg mehr als die Buchführung Gottes über unser Leben. Und gesündigt haben Leute auch manchmal nur nach einer Kaffeetafel, wenn sie bekennen, 2 Stück Schwarzwälder Kirsch gegessen zu haben, dann sagen sie, oh, heute habe ich wieder gesündigt. Also, heute gilt eigentlich dasselbe wie zu allen Zeiten. Alles Böse, das Menschen einander antun, hinterlässt Schäden und Wunden, auch im Kleinen und scheinbar Unbedeutenden. Schuld betrifft also nicht nur Verbrechen und schwerste Laster, sondern schuldig geworden sind wir alle. Schuld gibt es im alltäglichen Umgang mit Bekannten, Kollegen, in unseren Familien. Es gibt Tatsünden, es gibt Gedankensünden, es gibt Unterlassungssünden. Deshalb ist Vergebung auch nicht mit einem billigen Schwamm drüber getan. Und wenn man an den Bereich denkt, der mir am wenigsten bewusst ist, aber der, je länger ich lebe, mir als Last vorkommt, dann ist nicht das, was ich falsch getan habe, sondern das, was ich schuldig geblieben bin. Und dieses Wort meint auch beides. Wer deshalb um Vergebung seiner Sünde bittet, und wenn wir gemeinsam das Vaterunser beten, dann bitten wir ja alle darum, der bekennt damit eigentlich öffentlich seine Sünden. Und wir sind dann in guter Gemeinschaft mit den großen Gottesmännern aus neutestamentlicher Zeit und in Gemeinschaft mit vielen Leuten bis heute. Geh von mir hinaus, sprach Petrus zu Jesus, ich bin ein sündiger Mensch. Und Paulus schreibt, Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, unter denen ich der Erste bin. Also der Platz des Sünders, andere übersetzen, der Größte bin, der ist schon besetzt. Von daher müssen wir nicht manchmal auch mit Sünde kokettieren. Ich besuchte mal eine Schwester und dann sagte sie mir, ach Bruder Schäfer, ich glaube, ich bin die größte Sünderin unserer Gemeinde. Und ich sagte, ich freue mich, dass Sie das gemerkt haben. Da war es für einige Wochen mit unserer Freundschaft vorbei. Also der größte Platz ist ja schon vergeben, liebe Schwestern und Brüder. Und ich denke an manche Lieder, die wir singen. Da heißt es etwa auch bei Paul Gerhardt oder einmal bei Martin Luther nämlich, ich bin ein sündiger Mensch. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, das sagt noch Johannes, dann führen wir uns selbst irre. Die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Martin Luther dichtet, ob bei uns der Sünden viel, bei Gott ist viel mehr Gnade. In dem Lied aus tiefer Not schreie ich zu dir. Und Paul Gerhardt bekennt, der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Er ist, der mich reinwäschet, macht schneeweiß, was ist rot. Warum zitiere ich das? Wenn man hören würde, da gibt es irgendwo eine Klinik, irgendwo einen Doktor, da wird mir geholfen, weil ich einen Schaden habe, dann nichts wie hin. Wenn man jetzt aber über Sünde und über Vergebung spricht, dann wird es irgendwie peinlich. Dabei ist das die Adresse, damit Beziehungen geheilt werden und damit ich wieder den aufrechten Gang gehen kann. Schuld ist nämlich der unheimliche Kontrast zwischen dem, was wir eigentlich sein sollten und wie Gott sich uns gedacht hat und dem, was aus uns wurde und was wir auch aus uns machten. Mit dem, was wir getan haben oder auch unterlassen haben. Oder auch nur gesagt oder gedacht haben, haben wir uns schon so oft von Gott entfernt und auch von anderen Menschen. Und wir kriegen hier die Adresse, wie das wieder heil werden kann. Wir sind Schuldner uns selbst gegenüber. Wir schulden unserem Leib, dass er Gesundheit und Kraft nicht durch schädliche Vergnügungen und Raubbau zerstört. Wir schulden es unserem Geist, dass wir ihn gebrauchen. Dass er wach und offen bleibt, konzentriert auf Gottes Willen und nicht durch Zerstreuung Belangloses treibt. Wir sind Schuldner anderen Menschen gegenüber, auch unserer Familie, unseren Nachbarn, auch den Bürgern, die neu in unser Land kommen. Da ist Versäumtes, Unterlassenes, feiges und bequemes Wegschauen. Dort, wo mutiges Eingreifen nötig wäre. Da ist Schweigen, wo nur das rechte Wort gesagt werden müsste. Oder leichtfertige Rede, wo man hätte schweigen müssen. Und da ist eigennütziges, gleichgültiges und unbedachtes Verhalten. Manches davon ganz ohne böse Absicht und manchmal auch ohne, dass wir uns dessen bewusst waren. Und doch haben wir damit anderen geschadet. Wir sind Schuldner Gott gegenüber. Weil Gott uns zu seinem Bilde geschaffen hat, sollen wir ihn lieben mit ungeteiltem Herzen, das haben wir vorhin gesungen, hoffentlich bewusst, mit ungeteiltem ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte, mit allen Kräften. Also, wer von uns, die wir heute hier sind, sagen kann, ich bin niemandem etwas schuldig geblieben, der möge aufstehen. Und wer sitzen bleibt, der sollte jetzt in seinem Herzen beten, vergib mir, vergib uns unsere Schuld. Vergebung ist ein Geschenk. Unsere Schuld kann im Meer der Versöhnung durch Christus versinken. Martin Luther hat recht, wenn er sagt, wo Vergebung der Sünden ist, da ist Leben und Seligkeit. Vergebung setzt dem Leben einen neuen Anfang. Vergebung ist Geschenk. Es ist Gottes Antwort auf unsere Bitte, vergib mir meine Schuld. Wer so bittet, weiß, dass er schuldig geworden ist und dass er darauf angewiesen ist, dass er entschuldet wird. Heute ist in unserem öffentlichen, aber auch letztlich in unserem persönlichen Sprachgebrauch die Bitte um Vergebung weithin verkommen zu der Redensart, ich entschuldige mich. Einer beleidigt einen anderen. Ein Politiker belügt das und betrügt das Volk. Und dann, wenn er dazu gedrängt wird und nicht anders kann oder auch vielleicht selbst es so will, dann sagt er, ich entschuldige mich. Der Mensch kann sich nicht entschuldigen. Er kann nur um Entschuldigung bitten und damit eingestehen, dass etwas falsch gelaufen ist. Und er kann dann nur hoffen und warten, ob Betroffene ihm verzeihen. Und noch unverbindlicher ist der überflüssige Satz, sofern ich jemand wehgetan habe, bitte ich um entschuldige ich mich. Da kann man auch nur, sofern man das ahnt, vergeben. Entweder habe ich jemand verletzt und wehgetan, dann sollte ich um Verzeihung bitten. Oder ich verzichte auf diese Floskel. Vergebung ist ein unverdientes Geschenk. Wenn das doch alle annehmen würden. Belastungen aus der Kindheit, dunkle, manchmal im Unterbewusstsein vergrabene Schulderfahrungen könnten geheilt werden. Lange zurückliegende Ereignisse würden in das helle Licht von Golgatha kommen. Viele körperliche, seelische Leiden als Folge ungeklärter Schuld könnten geheilt werden. Am liebsten würde ich, wenn Bilder vom Kreuz erscheinen, darunter ein Schild malen, Schutt abladen erwünscht. Also Vergebung ist ein Geschenk, wir können uns nicht selbst vergeben, wir können uns nicht selbst entschulden. Wenn es uns schon schwer fällt, unsere Schuld zu bekennen und Gott dafür um Vergebung zu bitten, so stellt die zweite Hälfte dieser Bitte uns noch vor eine größere Herausforderung. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Die Bitte um Vergebung der Schuld ist Matthäus so wichtig, dass er dieser Bitte und nur dieser einen Bitte von allen sieben noch einen Kommentar hinzufügt. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer himmlischer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wir können Gott nicht um Vergebung bitten, wenn wir nicht selber aus der Vergebung leben und sie weitergeben. Schuld bekennen fällt schon schwer. Und auch schuldig werden und dann den anderen bitten, fällt uns schwer. In jeder christlichen Hausapotheke sollte dieses Heilmittel für gute Beziehungen liegen, nämlich verzeih mir. Also ich beobachte bei mir Folgendes. Wenn ich wollte gerade sagen, kommt selten vor, nee, ich muss ja ehrlich bleiben. Also wenn ich meiner Frau Unrecht getan habe, dann sitze ich da in meinem Zimmer und sie ist in der Küche. Und dann denke ich, jetzt gehst du hin und sagst, verzeih, vergib. Und dann stehe ich auf und das ist ja gar kein langer Weg, aber bei jedem Schritt wird mein Schritt schwerer. Das ist merkwürdig, als wenn ich dann immer mehr Blei an den Füßen hätte. Und wenn es dann raus ist, ist es auch gut. Wir werden, wie gesagt, an anderen schuldig. Und das Fatale ist, dass unvergebbare oder unvergebene Schuld noch oft nachwirkt über viele Generationen in manchen Beziehungen. Das ist wie ein Tumor, der nach der Operation noch seine Ableger im ganzen Körper hinterlässt. Der Maßstab für unsere Vergebungsbereitschaft wird durch das kleine Wort wie markiert. Vergebt euch gegenseitig, wie Christus euch vergeben hat. Das heißt, wir müssen nachdenken, wie hat Gott uns vergeben? Seit der Vertreibung aus dem Paradies leben wir nach der Parole, wie du mir, so ich dir. Da gilt das Faustrecht. Seit Golgatha gilt eine neue Weltordnung, nämlich wie er mir, so ich dir. Seit Golgatha gibt man sich anders die Hand. Ich hoffe, das erscheint hier auf dem Bild. Und ihr braucht aus dieser Predigt eigentlich nur dieses Bild mitnehmen und den Satz, der darunter steht. Versöhnte leben anders. Um Vergebung als Geschenk zu empfangen, ist die Bedingung, ich brauche ein demütiges Herz. Um Vergebung als Auftrag zu gewähren, brauche ich ein neues Herz. Von Natur aus kann ich das nicht. Unser geistlicher Herzschlag kann dann dem Herzen Gottes entsprechen, wenn ich eine Erneuerung selbst erfahren habe. Ich will in euch ein neues Herz pflanzen, sagt der Prophet Jeremia. Denn dann schlägt unser Herz im selben Takt wie Gott und ich kann anderen vergeben. Wir haben Einwände. Und nun komme ich auf dieses kleine Wort wie zurück. Du sagst, ich bin ja bereit zu vergeben, aber mein Gegenüber, denn schließlich ist der Betroffene, der muss den ersten Schritt tun. Der andere sollte erst Buße tun. So hat Gott nicht gedacht und so hat Gott nicht gehandelt. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir um Gunst bettelten. Nein, es heißt hier, als wir noch Sünder waren. Gottes Vergebung ist eine Vorleistung, eine bedingungslose Vorleistung. Also vergeben, wie er vergibt, bedeutet deshalb nicht warten, bis der andere den ersten Schritt tut. Du sagst, es ist zu schwer, was der andere mir angetan hat. In einer Predigt, erinnere ich mich, hat Ralf Zentara von dem Brief einer jungen Frau erzählt, die sich ausklagte, was sie von ihrer Mutter an seelischem Leid zugefügt bekommen hat, wenn Leute gemobbt werden. Aber so hat Jesus nicht gedacht und gehandelt. Am Kreuz hat er für die Menschen, die die Nägel durch seine Hände und durch seine Füße geschlagen haben, gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und einige Kapitel weiter in der Bibel steht in Apostelgeschichte 7, da hat Stephanus wie Jesus für die Leute gebetet, die ihn steinigten. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und danach öffnete sich ihm der Himmel. Und ich glaube, im übertragenen Sinne gilt das heute. Der Himmel, der öffnet sich über einem Leben, über einer Gemeinde, wenn wir um Vergebung beten und vom Himmel her Vergebung erfahren. Und der Himmel ist offen für unsere Gebete, die von uns zum Himmel aufsteigen, wenn wir Vergebung wie Jesus gewähren. Wir hatten in der Gemeinde in Hannover in den Jahren der außerparlamentarischen Situation, als der Herr Schleyer ermordet wurde und eine große Empörung auch war über das Böse, das andere zufügen können. In der Gemeinde die Situation, dass eine Schwester für die Mörder betete. Und zwar mit großer Liebe, mögen sie doch noch Gottes Gnade erfahren. Vater, vergib ihnen. Das hat viele in der Gemeinde empört, will ich nicht sagen, aber es gab Gespräche, darf man das? Oder erfüllt die da nur so eine Form? Wenn ich an solchen Gesprächen beteiligt war, dann durfte ich darauf hinweisen, was die Vielzahl gar nicht in der Gemeinde wusste, diese Schwester hat als 17-jähriges Mädchen neben ihrer Mutter gestanden, als sie 1945 ermordet wurde. Und sie hat den Polen, die das getan hat, vergeben. Deshalb durfte sie auch in der Gemeinde so beten, ohne schuldig zu werden. Vergebung, oder wenn ich an den Bericht denke, ich wurde erinnert an das Jahr 2000, da waren wir als Deutscher Bund Gastgeber für den Weltbund in Dresden. Damals war die Frauenkirche noch nicht vollendet, aber die Unterkirche war fertig. Und es waren Vertreter aus 170 Nationen da. Wir feierten in der Unterkirche einen Versöhnungsgottesdienst. Hutsis und Tutsis waren, denn da sind viele Baptisten in diesen Ländern, die auch mit im Krieg waren, waren dort. Serben und Kroaten, das war alles in der Zeit. Und noch einige andere Länder, also wo weltweit Krieg war. Das war ein ganz ergreifender Versöhnungsgottesdienst. Was wir nicht zustande gebracht hatten in Dresden, war, dass in der Frauenkirche wir als Deutscher Bund einen Handschlag mit dem englischen Bund machten. Die hatten Bedenken aus politischen Gründen. Auch das gibt's. Also, Vergebung heißt nicht das Ja zu vergangener Schuld, wohl aber das Ja zu einem Menschen mit seiner vergangenen Schuld. Und das beantwortet für mich die Frage, die manche quält oder die auch manchmal durch Vorträge in unser Gewissen gehämmert werden, wo gesagt wird, ja, vergeben bedeutet auch vergessen. Nein, vergessen müssen wir das gar nicht. Können wir ja auch manchmal gar nicht. Zu bestimmten Zeiten kommen Dinge einfach manchmal wieder hoch und dann quälen sich manche, vor allem auch sensible Christen. Vergeben heißt nicht vergessen. Vergeben heißt, die Schuld steht nicht mehr zwischen uns, auch wenn sie der Schuldige immer noch tragen muss. Vergebung heißt, trotz der Schuld ein Neuanfang, eine neue Beziehung ist möglich. Vergebung bedeutet, wie gesagt, ich sage nicht Ja zu der Schuld des anderen, sondern Ja zu dem Menschen, der schuldig wurde. Eine frühere Prostituierte kommt in einen Raum, wo die 12 Apostel zusammensitzen. Sie hat einen Auftrag, sie soll den Aposteln sagen, dass Jesus auferstanden ist. Hätten diese Männer dieser Frau nicht vergeben, wie Jesus ihr vergeben hat, dann hätten sie nicht unbefangen zuhören können. Sie konnten diese Nachricht aufnehmen, weil sie vergeben hatten. In einem Glaubensbuch heißt es, einem Menschen vergeben heißt nicht das, was er getan hat, für ungeschehen erachten, nicht wahrhaben wollen oder schlicht vergessen. Also das tröstet. Es gibt eine nette Geschichte, die beschreibt diese berühmte Krimi-Autorin Sayers in einem Brief. Da schreibt sie, wenn ich wütend auf sie werde, schreibt sie diesem Mann, und ihre schönste Teekanne aus dem Fenster werfe, dann macht keine Vergebung der Welt die Kanne wieder heil. Was wir erreichen können, ist, dass wir uns hinterher an einen Tisch setzen und zusammen eine Tasse Tee trinken, von mir aus einem Rasierwasserkrug. Also die schöne Kanne wird nicht heil, aber unsere Beziehung kann wieder heil werden. Warum ist Vergebung so wichtig? Zusammengefasst. Vergebung ist die Botschaft des Kreuzes. Vergebung ist der Grund, warum Jesus starb. Vergebung zu leben und zu lehren ist Zweck und Aufgabe der Gemeinde. Damit wird die Gemeinde zu einem verlorenen Baukostenzuschuss in unserer Gesellschaft, wo nach wie vor das Faustrecht und das Recht des Stärkeren gilt. Der Kirchenvater Augustinus schreibt: Wer wirksam beten will, vergib uns unsere Schuld, der füge aufrichtig hinzu, wie wir auch vergeben unseren Schuldigen. Wenn er das Letzte nicht oder unaufrichtig spricht, sagt er das Erste umsonst. Es ist erschreckend, dass wir das oft nicht können und dass Gottes Barmherzigkeit nicht in unser Herz eindringen kann, weil wir unseren Schuldigern nicht vergeben. Die Vergebung, die wir von Gott umsonst geschenkt bekommen, bleibt ohne Wirkung, wenn wir sie nicht weitergeben. Abschließend möchte ich mit einem Bild, das ich bei Theo Sorg las, in einem Buch über das Vaterunser. Wie ein See, dessen Wasser keinen Abfluss hat, langsam immer kleiner wird und schließlich ganz verlandet, so wird die von Gott empfangene Vergebung in unserem Leben immer weniger zur Wirkung kommen, wenn wir nicht für Abfluss sorgen, wenn wir nicht selbst Boten der Vergebung und Friedensstifter werden. Das soll also unsere Erfahrung und unsere Losung sein. Gott vergibt mir, ich vergebe mir auch selbst, lebe nicht mehr mit Selbstanklagen und Selbstvorwürfen, ich vergebe anderen. Wenn das unsere Losung und Erfahrung ist, dann können wir den Rest unserer Tage ohne belastendes Gepäck in fröhlicher Dankbarkeit gehen. Amen.